Du füllst mich mit Dankbarkeit. Das wünsche ich uns allen auch heute Morgen, dass unser Herz voll wird mit Dankbarkeit und Freude. Ich möchte gerne anknüpfen an letzten Sonntag. Wir hatten Gäste hier, die Dina Röll und den Ariel, einen messianischen Juden, jungen Mann aus Israel. Und ich habe ein bisschen verfolgt, was ihr Terminplan noch war in dieser Woche und habe dann mitbekommen, dass am Freitag hier ganz in der Nähe, ich glaube in Monacham war es, wahrscheinlich in Verbindung mit IHL, mit Liebenzell, Ariel zu Beginn des Laubhüttenfestes in Israel einen Vortrag oder einen Abend mitgestaltet hat. Denn tatsächlich beginnt in Israel, hat in Israel am Freitag das Laubhüttenfest begonnen und das geht ja über eine ganze Woche bis zum nächsten Sonntag hin oder bis zum nächsten Freitag. Und deshalb dachte ich, weil auch Dina gesagt hat, die biblischen Feste sind wirklich auch für unsere Feste oft der Hintergrund und lassen auch viel Licht fallen und leuchten auf unsere Feste, die wir so feiern, dass wir heute Morgen ein bisschen bei dem Laubhüttenfest stehen bleiben und da Aspekte wahrnehmen aus der Bibel, weil die hineinreichen in das Erntedankfest, das wir heute Morgen sozusagen feiern, auch wenn wir es nicht mehr in der Weise feiern, wie es früher der Fall war, wo dann die Bühne überladen war mit Gaben, mit Äpfeln, mit Kartoffeln, mit was weiß ich, mit Kraut und allem jenem und nachher verteilt wurde, ist ja heute nicht mehr so präsent. Aber dennoch wissen wir, wir leben durch Gottes Güte. Wir haben diesen schönen Psalm gehört, dass Gott wirklich der ist, der der Schöpfer ist, der Erhalter ist, dass bei allem Wirken, dass wir auch beitragen, dass Speise und Nahrung auf unseren Teller kommt, auf den Tisch kommt, dass es doch letztlich an Gottes Segen und an seinem Wegen gelegen ist. Also Laubhüttenfest. Laubhüttenfest war in Israel eines der großen Wallfahrtsfeste, tatsächlich das Erntedankfest, das im Herbst gefeiert wurde, zu Beginn der Olivenernte, der Weinernte, braucht es noch nicht einspielen, ich nehme es da nachher mit rein. Und im alten Israel war es üblich, dass da eben mit einem Erntewagen, auf dem viele Erstlingsfrüchte dann geladen waren, die Leute eben unterwegs waren, zum Teil auch zum Tempel nach Jerusalem hin, mit viel Jubel, mit viel Dankbarkeit. Denn das Laubhüttenfest war vor allen Dingen ein Fest, das einen fröhlichen Charakter hatte. Das kommt in vielen, vielen Stellen, gerade auch im Alten Testament, in den Mosebüchern zum Ausdruck. Zum Beispiel 5. Mose: Wenn nicht nur die Getreide, sondern auch die Weinernte eingebracht ist, sagt Gott, sollt ihr 7 Tage lang das Laubhüttenfest feiern. Begeht es als Freudenfest mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, also alle mit dabei, und mit den Leviten in eurer Stadt, den Fremden, die bei euch leben, den Waisen und Witwen. Was für eine Ansage, was für eine Bestimmung, ein Freudenfest zu feiern, wo alle mit dabei sind. Das Auffälligste von dem Laubhüttenfest, Sukkot, wie es heißt, ist eben die Sukka, diese Laubhütte, die gebaut werden soll, Mehrzahl eben Sukkot. Und die hat eben im alten Israel dazu gedient, einerseits, dass wenn die Erntezeit da war, ist da dort immer noch richtig heiß, dass man so eine Hütte hatte, in der man auch mal ein bisschen in den Schatten gehen kann, unterstehen konnte und ein bisschen frische Luft, ein bisschen Pause machen, Kraft schöpfen oder zum Teil auch nachts dort zu übernachten, damit man am nächsten Morgen schon aller Frühe wieder anfangen kann, weil da ist es ja noch relativ kühl. Also eine Laubhütte hatte den Sinn für die Ernte, wurde dann aber auch sehr schnell zu einem Symbol, zu einer Erinnerung an die Wüstenwanderung, wo man unterwegs war, wo man sozusagen in Zelten oder unter freiem Himmel oder wie auch immer lebte. Und das Charakteristische an diesen Laubhütten ist eigentlich das Dach, wie das Dach gebaut wird, nämlich aus Palmwedeln wurde da ein Dach gelegt. Und Palmwedel sind ja einerseits durchlässig für die Sonne, und ein bisschen Licht, das durchkommt, aber gleichzeitig schattengebend. Und in der Nacht, wenn man drin liegt in so einer Hütte, dann sind sie auch durchscheinend und dann kann man den Sternenhimmel angucken und kann eben wirklich in den Himmel gucken, in die Weite, kann sich Gott vorstellen, den Sternenhimmel als Wohnort Gottes. Beim Laubhüttenfest mischt sich sehr vieles. Einerseits die Freude über die Ernte, dann die Erinnerung an Gottes Bewahrung auf dem Weg, damals nach dem Auszug aus Ägypten, heute auf dem persönlichen Lebensweg, und gleichzeitig auch die Sehnsucht nach Gott, der ein großer Gott ist, Schöpfer Himmels und der Erde, der nicht fassbar ist, aber der doch wahrgenommen wird in dem, was er uns schenkt, der geahnt wird und wo man staunend davor steht, wenn man den Sternenhimmel betrachtet, die Sehnsucht nach ihm und dass er gegenwärtig ist, dass er wieder neu, immer wieder erlebbar wird. Also Laubhüttenfest, mischt sich verschiedene Elemente. Und eben die Hütte, die Laubhütte, die war das Auffälligste, was man eben dann auch gebaut hat. Und jetzt darf es nochmal diese Sukkah, das Licht da ein, die Laubhütte einblenden, weil die wird bis heute eben überall gebaut, wo man irgendwas bauen kann, auch selbst vor, hier vor einem Hotel oder vor öffentlichen Gebäuden. Manche bauen sie auf dem Balkon. Und es ist eine ganz einfache Geschichte. Da wird also nicht viel, nicht was Kräftiges hingestellt, wie wir haben jetzt am Freitag diese Woche irgendwo in so einer Almhütte zu Abend gegessen, wo dann richtig mit dicken Balken so eine Almhütte hingestellt wird. Die Laubhütte ist eine ganz einfache Geschichte. Da wird mit ein paar Planen, mit ein bisschen Holz, wird eben ein Zelt oder eine Hütte gebaut. Und das Wesentliche ist nicht das, was außen sichtbar ist, sondern das Wesentliche ist das, was drinnen ist. Von außen sehr unscheinbar, aber oft wird drinnen die Hütte auch wirklich geschmückt und ja, einfach mit schönen Dingen ausgestattet, liebevoll hergerichtet, weil man sollte gerne auch in dieser Woche eben viel Zeit in der Laubhütte verbringen. Und das ist ja, ganz noch das zweite Bild, das zeigt noch ganz kurz einen Balkon. Irgendwo in Berlin habe ich das aus dem Internet rausgezogen, wo sich auch jemand auf dem Balkon eine Laubhütte hergerichtet hat und ihn ein bisschen ausgeschmückt hat, um dieses Fest dann begehen zu können. Also keine ansehnliche Geschichte, die Hütte an sich, aber doch innen drin irgendwas, was schön ist, wo man gerne hineingeht, wo man feiert, wo man dann auch Freude und ja, das alles, das, woran sie erinnert, wofür sie steht, auch erleben kann. Ich will noch einen weiteren Text lesen aus 3. Mose, Kapitel 23, den könnt ihr hier mitlesen, wo nochmal ein bisschen deutlich wird, um was es bei diesem Laubhüttenfest geht. Am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten. 7 Tage lang. Am 1. Tag ist Ruhetag, also Schabbat. Und am 8. Tag ist auch Ruhetag. Und ihr sollt am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und soll das Fest des Herrn halten jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie am siebten Monat zu feiern. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Soweit die Bestimmung aus dem 3. Buch Mose. Und der erste Gedanke, was ist eigentlich der Zweck dieses Festes? Wozu soll es dienen? Was ist die Bestimmung dieses Festes? Verschiedene Antworten, aber eine sticht doch hier wirklich heraus. Ihr sollt 7 Tage fröhlich sein. Und auffallend ist auch, das Laubhüttenfest begann mit einem Ruhetag und endete mit einem Ruhetag. Warum? Wahrscheinlich, weil 7 Tage feiern so anstrengend ist, dass man ausgeruht da reingehen muss und wenn man gefeiert hat, dass man dann auch nur einen Ruhetag braucht, bevor man wieder in den Alltag reingeht. Oder? Ich kann mir das nicht wirklich anders vorstellen. Also Gott stellt wirklich verpflichtet sein Volk darauf, eine Auszeit zu nehmen, eine richtige Auszeit, nicht nur ein paar Stunden, sondern wirklich 8 volle Tage, wo gefeiert wird, was das Zeug hält, wo man zusammen ist, wo man sich erinnert, wo Dankbarkeit, Fröhlichkeit da ist und wo einfach Gemeinschaft gelebt wird. Gott verordnet Feste und Feiern und Freude. Vermutlich, weil er weiß, dass wir Menschen, dass seine Menschen das brauchen. Weil wir den Sabbat brauchen, den Ruhetag, weil wir auch die Auszeit brauchen, weil wir die Erinnerung brauchen, die Freude, die manchmal verloren geht, weil wir auch das Genießen brauchen. Ich habe mal eine Predigt gehalten, die hatte ein ganz anderes Thema und dann habe ich einen Satz gesagt und irgendwann später kam dann nach ein paar Monaten wieder dahin in die Gemeinde, da hat mir eine Frau gesagt, es bleibt dir in Erinnerung, was ich dort gepredigt habe. Und das sind dann so auch Lektionen in Demut, weil ich habe dann gedacht, ja gut, das ist schon schön, wenn das in Erinnerung bleibt, was man gepredigt hat. Aber habe ich sie gefragt, ja, was habe ich denn gesagt? Ja, ich hätte gesagt, wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Und es war wirklich nur ein Nebengedanke. Das stand wahrscheinlich gar nicht im Manuskript drin. Das floss da irgendwo ein. Und sie hat gesagt, das ist ihr hängen geblieben. Das war ihr so wichtig. Das hat sie so getroffen oder so herausgefordert wieder. Wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Gut, da staune ich halt. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn aus einer Predigt das mitgenommen wird, was der Geist Gottes dann auch ins Herz hineinlegt, was jetzt für die Situation auch wirklich dran ist. Weil sie hat wirklich für sich die Herausforderung gehabt, wieder zu genießen. Und nicht ungenießbar zu werden über all dem, was einen bitter machen kann. Aber Gott weiß, dass wir das brauchen, dass wir auch das Genießen brauchen, die Freude, dass wir das Gute brauchen, um nicht selber ungenießbar und bitter zu werden. Genießen, das könnte man jetzt auch viele Gedanken drumherum sagen, kommt eigentlich von Nutzen, etwas in rechter Weise nutzen, also etymologisch von der Wortwurzel her. Genießbrauch ist so ein Hintergrund auch. Und etwas so nutzen, dass man es nicht nur benutzt, sondern dass man auch den Wert und das, was in dem liegt, was man da erlebt, dass man das Wert schätzt, dass man also nicht nur benutzt, sondern nutzt und gebraucht und genießt und es dann irgendwo halt auch wirklich den Wert hineinlegt. Übrigens kommt da auch das Wort Genosse mit davon her, weil die Genossen sind die, die etwas gemeinsam nutzen und erfahren oder etwas gemeinsam genießen. Und ich habe gedacht, das sollte man nicht nur der Welt überlassen, das Genießen. Wir dürfen auch Dinge genießen, das Leben an sich, die guten Dinge. Wir dürfen auch, wenn wir heute Abend mal feiern, das genießen, was uns unser Herr auch als geistlichem Leben schenkt, was er uns gibt, was er uns an Gnade, an Versöhnung, an Leben schenkt. Auch das dürfen wir genießen und wenn wir es gemeinsam tun, dann werden wir sozusagen Genossen und Genossinnen. Keine Sorge, ich rede euch nicht in Zukunft als Genossen und Genossinnen an, aber wenn wir den Herrn genießen, wenn wir das Gute genießen, was er uns schenkt, da dürfen wir auch zu einer Art Genossenschaft werden. Das verbindet uns. Das verbindet uns. Also genießen ist wichtig, deshalb schenkt Gott diese Freude, diese Auszeit, dieses Fest und sagt, genießt es, was ihr habt und genießt daran im Letzten, im Tiefsten mich als den Geber und Schöpfer all des Guten. Welches Bild haben wir von Gott? Er ist ein Gott, der überfließt an Liebe, an Gutem, an Gnade. Er ist ein Gott, der barmherzig ist und geduldig, voll großer Güte. Der Herr ist allen gnädig, heißt es im Psalm 145, und erbarmt sich aller seiner Wege. Und alle Augen warten auf dich. Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Er ist ein großer Gott, der für jeden das hat, was er braucht. Also, das ist der erste Aspekt dieses Laubhüttenfestes, zu genießen und auch ein Stück herauszukommen, vielleicht aus allem, was einen eng machen will, was einen runterziehen will, was verbittern will, wieder in Dankbarkeit, in Freude, in einfach Gott und das Gute genießen hineinzukommen. Der zweite Aspekt ist der, dass bei diesem Laubhüttenfest, wie bei vielen Festen, eben auch die Tora gelesen wurde. Dass aus dem Wort Gottes vorgelesen wurde. Dass die Geschichte erzählt wurde, die Gott mit seinem Volk gegangen ist. Und hier in besonderer Weise natürlich die Geschichte der Wüstenwanderung, die ja einerseits nicht so hätte sein müssen, wenn das Volk direkt nach Israel eingezogen wäre, aber die sich eben ergeben hat über die lange Zeit der 40 Jahre, über diesen langen Zeitraum. Und dennoch war Gott mit dabei. Er ist mit seinem Volk gezogen, er hat es versorgt. Sie haben nicht Hunger leiden müssen und sie durften Gottes Gegenwart und Gottes Versorgung auch unter diesen Umständen erleben. Diese Geschichte wurde vor Augen geführt, dann aber auch gleichzeitig bewusst gemacht, auch mit dieser Hütte, die eben baufällig irgendwo von außen aussieht, dass sie auch ein Symbol ist für Geschichte an sich, für Vergänglichkeit, für Zeit, die vergeht, dafür, dass eben tatsächlich wir nicht ewig hier sind, dass nicht ewig Gegenwart ist, sondern dass wir in einer Geschichte stehen und letztendlich auch ein Bild dafür ist, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Und dann wird im Neuen Testament bei Petrus oder auch bei Paulus oftmals dieses Bild der Hütte, da steht die Laubhütte im Hintergrund aufgegriffen. Und Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther in Kapitel 5, im zweiten Brief, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Oder Petrus schreibt im Petrusbrief davon, dass er selber weiß, dass seine Hütte, seine Hülle, sein Leben hier zu Ende geht. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und wachzurütteln, schreibt er, und zu erinnern, denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Also Petrus weiß, es kommt der Zeitpunkt, da wird er gehen müssen. Er schreibt da an seine Geschwister, seine Brüder und Schwestern, den Gemeinden und sagt, denkt auch daran. Rüttelt euch da auch immer wieder wach, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, wie es im Hebräerbrief heißt, dass die Zeit vergeht, dass tatsächlich über die Jahre, egal wie alt wir sind, hier auf ein Ziel zugehen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, wenn man ein paar Tage Zeit hat und ein bisschen Auszeit dann nimmt, wenn man fröhlich da sitzt und isst und trinkt, wenn man auch ein bisschen einen neuen Wein genießt und so weiter und so fort, dass dann auch mal, je länger die Abende vielleicht werden, und in so einer lauen Nacht, dass man da auch auf ganz tiefe Gedanken kommen kann und sich bewusst macht, tatsächlich die Zeit vergeht. Wir sind nicht ewig hier. Warum sind wir eigentlich hier? Was zählt eigentlich im Leben? Worauf kommt es an? Was ist wirklich wichtig? Dass auch diese Fragen einmal immer wieder oder mal wieder hochkommen dürfen, dass sie wieder präsent werden, dass wieder in einer existenzielleren Weise gefragt wird, wozu sind wir eigentlich da? Was macht das Leben wirklich aus? Ich habe diese Woche, vielleicht haben schon einige auch diesen Film gesehen, Real Life Guys von diesem Philipp Mickenberger, der ja früh gestorben ist, läuft im Moment in den Kinos. Und da wird ja deutlich, also es ist nicht nur eine Frage von älteren Leuten, von alten Leuten, dass das Leben zu Ende gehen kann, manchmal wirklich schlimm, unverständlich. Das kann auch schon viele junge Menschen betreffen. Also es ist immer eine wirklich existenzielle Frage, was zählt eigentlich wirklich im Leben, worauf kommt es an? Auch das gehört zu diesem Laubhütten- und Erntefest mit dazu, diese Frage zu stellen. Doch vielleicht erzähle ich es doch noch kurz mit dazu. Mich hat in diesem Zusammenhang, worauf kommt es denn wirklich im Leben an, fällt mir ab und zu ein Märchen ein, das mir meine Mutter in Kindheitstagen erzählt hat und wo ich immer dachte, das ist eine eigenartige Geschichte, weil ich sie nicht ganz verstanden habe, vielleicht immer noch nicht ganz verstehe. Es ist das Märchen von Hans im Glück. Kennt es jemand nicht? Nicht? Also, da muss ich es erzählen. Also Hans im Glück geht halt von zu Hause weg und macht sein Glück, macht gute Arbeit, verdient gut, wird reich und erhält, nachdem er irgendwo halt gut gearbeitet hat, einen Goldklumpen als Belohnung, wird wieder entlassen von seiner Arbeitsstelle. Dann macht er sich auf den Weg, wieder zurück, will wieder nach Hause kommen zu seiner Mutter. Und unterwegs begegnen ihm halt verschiedene Leute und er tauscht dann seine Sachen immer gewinnbringend ein, denkt er. Zunächst halt seinen Goldklumpen gegen ein Pferd. Und dann begegnet ihm wieder jemand, der sagt, du könntest doch mir dein Pferd geben für meine Kuh. Und dann tauscht er das gegen die Kuh ein. Und dann begegnet er wieder jemand und dann wird es die Kuh. Jetzt muss ich mal nachgucken, was tut er alles. Dann kommt noch ein Schwein dazu oder was weiß ich immer. Dann ein Schwein und dann kommt eine Gans statt des Schweins. Und für die Gans bekommt er nachher einen Wetzstein. Und irgendwann fällt ihm dann ganz zum Schluss der Wetzstein in einen tiefen Brunnen rein und er verliert den auch noch. Und dann heißt es am Ende dieses Märchens, wie glücklich war der Hans im Glück, als er seinen Wetzstein los war und wie er wieder nach Hause kommt zu seiner Mutter und endlich wieder bei seiner Mutter ist. Und ich habe das Märchen nie ganz verstanden, weil ich dachte, eigentlich hätte er doch Goldklumpen mitbringen können. Und am Ende bringt er gar nichts mit. Nichts. Aber er ist wieder zu Hause und er hat eine Geschichte. Die bringt er auf alle Fälle mit. Was bringen wir mit? Was können wir mitbringen, wenn wir ganz weit denken, wenn wir in die Ewigkeit denken? Da wird vieles von dem, was wichtig ist oder wo man denkt, das zählt, vielleicht ganz unwichtig. Das ist nochmal dieser Gedanke, den einfach auch dazugehört, diesen großen Bogen zu schlagen. Aber wir dürfen etwas mitbringen und ich glaube, dass unser Vater im Himmel und unser Schöpfer uns auch so beschenkt, dass wir etwas mitbringen dürfen. Und das ist die andere Seite, die auch zu diesem Fest gehört, noch ganz kurz angeschnitten, dass immer wieder erwähnt wird, dass Gott sagt, kommt aber nicht mit leeren Händen zu meinen Festen. Beim Laubhüttenfest und auch bei anderen. Und das ist auch ein ganz interessanter Gedanke. Kommt nicht mit leeren Händen, bringt etwas mit von euren Gaben und so weiter. Man fragt sich, warum, was soll man da mitbringen und warum braucht Gott das? Braucht er das wirklich, dass eben die Leute was geben? Aber ich denke, der Kern, und das wirklich kurz auf diesen Punkt zu bringen, der Kern dieses Gedankens ist der, dass Gott sagt, ihr habt was zu geben und ihr habt was mitzubringen. Ich beziehe euch so mit ein in mein Leben, in meine Wirklichkeit und das, was mich ausmacht, dass ihr mir etwas bringen dürft. Und dass das zählt für mich und für mein Reich, für die Wirklichkeit, in der ich lebe. Die Menschen durften etwas bringen zur Ehre Gottes, nicht aus Pflicht, nicht weil er das will, nicht weil er sie ausbeuten will oder wie auch immer, sondern einen Beitrag geben, der Gott Freude macht, der Gott ehrt und der wiederum auch zum Segen für andere werden kann. Und das ist dann ja auch dieser Gedanke, wir dürfen etwas geben, wir dürfen weitergeben, wir dürfen in diesem Kreislauf des Segens, in diesem Kreislauf des Säens und Erntens, wir dürfen in diesem Kreislauf mit beteiligt sein. Gott lädt uns ein, Mitarbeiter in seinem Ackerfeld zu werden, heißt es irgendwann im Korintherbrief, schreibt Paulus. Er lädt uns ein, dass wir beteiligt sind, dass wir uns einbringen. Und er sagt uns auch, dass das, was wir sehen, was wir geben können, dass das auch aufgehen wird, dass wir dann auch etwas ernten dürfen. Umso mehr und umso wichtiger ist es eben, dass wir Gutes sehen, dass wir Dinge sehen, die wirklich gut sind, weil Paulus an die Galater schreibt, jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Und das ist der dritte Gedanke noch zum Laubhüttenfest, dass man sich wieder erinnert, wenn die Ernte eingeholt ist. Wenn wieder eine neue Ernte kommen soll, dann muss auch etwas gesät werden. Dann muss auch wieder etwas in die Erde hineingelegt werden. Dann muss ich wieder etwas, darf ich etwas geben und beitragen, mitarbeiten, dass was Gutes entsteht. Und es ist immer so, dass wir ernten, was wir säen. Wenn wir Getreide ausernten, werden wir keine Kartoffeln ernten, sondern Korn wird Korn hervorbringen. Wir werden immer das ernten, was wir säen. Wenn wir Glück und Freude ernten wollen, dann müssen wir Glück und Freude säen. Wenn wir Freundschaft ernten wollen, dann müssen wir Freundschaft säen. Wenn wir Vertrauen ernten wollen, dann müssen wir säen, dass wir loslassen, dass wir Vertrauen geben. Immer das, was wir säen, werden wir nachher auch ernten. Als erstes kommt auch immer die Saat und dann erst kommt die Ernte. Und deshalb ist wichtig, auch dort zu säen, wo man vielleicht denkt, ich hab jetzt aber nichts und es passt nicht. Ich bin zu sehr mit mir selber beschäftigt. Nein, Gott fordert wirklich heraus, auch in diesen Festen, dass er sagt, wie es im Psalm 37 dann noch einmal heißt, den dürft ihr gerne noch mal mitlesen, verlass dich auf den Herrn und tue Gutes. Das ist sein Prinzip. Es ist ein Prinzip auch, was zu Saat und Ernte gehört, dass wir uns einerseits auf Gott verlassen, weil er der ist, der alles schenkt, Wachstum und Gedeihen, aber dass wir andererseits dabei sind, weil wir Gutes tun sollen. Es reicht da nicht zu sagen, ich möchte, da, ja klar, verlasse ich mich auf den Herrn und der wird dann alles richten, der wird dann schon jeden Mangel ausfüllen und so weiter. Das ist auch eine Verheißung, dass Gott sich kümmert, dass wir uns wirklich auf ihn verlassen können. Aber das andere kommt auch dazu und tue Gutes. Zwei Dinge weist uns hier die Bibel darauf hin und gehört auch an diese Erinnerung der Feste. Einerseits sich ganz auf Gott zu verlassen und andererseits unseren Beitrag zu bringen. Und manchmal müssen wir da tatsächlich auch über unsere eigenen Begrenzungen hinaus denken. Ich erinnere mich an einen Mann aus unserer, schon länger her, einen älteren Mann aus unserer Gemeinde in Elmendingen, der viele, viele Jahrzehnte mit seiner Frau verheiratet war, dann ist sie gestorben und es hat bei ihm eine tiefe, tiefe Lücke und Schmerz hinterlassen. Und er wusste nicht, was er jetzt noch tun kann, es war einfach eine Leere da. Und dann kam er irgendwann auf den Gedanken, oder war es ein innerer Ruf, dass er sagte, ich will einfach nicht nur an mich und meinen Schmerz denken, sondern für andere Menschen da sein und ihnen Gutes tun, sie ermutigen und die ähnlichen Schmerzsituationen erleiden. Und dann hat er sich aufgemacht und auch ältere Leute, die einsam waren oder wie auch immer, besucht und hat ihnen versucht, einfach Nähe, Ermutigung und gute Worte weiterzugeben. Und das hat ihm geholfen, es war eine Saat, die sich wieder als Ernte auf ihn ausgewirkt hat, dass er tatsächlich in dieser Berufung gewachsen ist und dann nach einigen Jahren oder nach einiger Zeit sogar diesen Besuchsdienst, Seelsorgedienst, Trostdienst in der Gemeinde gewissermaßen geleitet hat und noch ein paar andere Menschen mit dabei waren. Und besonderes Ergebnis war das, dass er, ohne das wirklich zu suchen und zu wollen, über diesen Dienst dann auch nochmal jemanden kennengelernt hat, sich nochmal verheiraten durfte und noch etliche Jahre dann auch mit dieser Frau zusammenleben durfte. Da hat Gott einfach gesorgt und hat Segen hineingelegt und das, was er zunächst aus Schmerz und aus Begrenzung heraus, aus Unvermögen trotzdem getan hat, ja sozusagen gemehrt, dass es zum Segen wurde für ihn und für andere Menschen. Deshalb Laubhüttenfest, Erntedankfest, erinnert daran auch zu säen, dass wir nicht notorientiert denken, sondern saatorientiert denken. Dass wir nicht mit leeren Händen vor Gott unterwegs sind, sondern sagen, das, was ich habe, das Wenige, das will ich dir geben und das will ich gerne auch wieder säen in deinem Namen. Und ich denke, wir werden in dem Maße dann für uns persönlich auch Segen und Segnungen erfahren, wie wir auch immer wieder bereit sind, Gutes zu tun und andere Menschen zu segnen. Laubhüttenfest, drei Aspekte, sich freuen und genießen von ganzem Herzen und wirklich dabei zu sein und ja, Gottes gute Gaben aufzunehmen, aber auch zu denken, zu gedenken und zu danken und in Erinnerungen zu kommen, auch nach vorne zu blicken und dann auch zu wissen, dass was, wenn wir nach vorne denken, dann geht es immer um zuerst auch um Sehen, um das Gute zu tun und dann wird Gott seinen Segen auch dazu geben können. Ich denke, das ist jetzt auch eine gute Grundlage, miteinander ins Abendmahl zu gehen, uns ganz neu auch in Gottes Gegenwart hineinzustellen, wenn wir Brot und Wein nehmen, weil das segnet er uns auch. Mit dem allem, was Jesus für uns gegeben hat, mit allem, was an Hingabe Jesu da war, dass er sein Leben gegeben hat, dass er sich nicht wert geachtet hat für sich selber, sondern sich hingegeben hat für uns und dass er uns in ihm auch Leben schenkt und Auferstehungsleben schenkt, damit es weitergeht, damit es Kreise ziehen darf. Ich möchte mit uns beten und wir singen dann ein Lied, das uns auch in die Zeit des Abendmahls hineinführen darf.